Sie hören eine Predigt von Pfarrer Dominik Reifler der Gellertkirche Basel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.gellertkirche.ch.
Wo Jesus gehört hat, dass Johannes der Täufer gefangen worden genommen ist, hat sich Jesus nach Galiläa zurückgezogen. Jesus hat angefangen zu predigen, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Und er hat die ersten Jünger gerufen. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem Kapitel 4, Verse 18 bis 23, aus der Luther-Übersetzung. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der später Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen Simon und Andreas ihre Netze und folgten Jesus nach. Und als Jesus weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und Jesus rief sie. Sogleich verließen Jakobus und Johannes das Boot und ihren Vater und folgten Jesus nach. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches Gottes und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Amen.
Wo Ursula erzählt hat, wie Kinder erzogen werden, da ist das Wort «ziehen» drin, ist mir meine Großmutter und ihre Schwester in den Sinn gekommen. Meine Großmutter, die meinem Vater und seinen Brüdern aufgezogen hat. Und sie hat einmal zu ihrer Schwester gesagt, die kein Kind hatte: Weisst, ich habe die zwei aufgezogen. Und dann hat die andere Schwester gesagt: Ach, die haben doch von selber, die wachsen doch von selber. Okay, so zwei Schwestern zum Thema Erziehung. Also, jetzt zur Predigt. Ich bin mir sicher, dass der Andreas und der Simon und auch der Jakobus und Johannes keine Ahnung haben, ich muss auf Hochdeutsch umstellen, keine Ahnung gehabt haben, was in den nächsten Monaten auf sie zukommen würde, als Jesus an diesem Morgen am See Genezareth entlang spazierte. Er kommt und sagt zu den ersten beiden Männern: Folgt mir nach. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie ja noch keine Ahnung, wer Jesus war oder wer sie einmal sein werden. Und Jesus sagte noch etwas: Ich will euch zu Menschenfischern machen. Anders ausgedrückt, ihr werdet von nun an Menschen für das Königreich meines Vaters gewinnen. Das war ja das, was übrigens Jesus gerade jetzt mit den beiden oder mit den vier ersten Jüngern tat. Er gewann sie für das Reich seines Vaters. Dieser Lernprozess hat viel mit geistlicher Elternschaft zu tun. Wir kennen vielleicht die Bibelstellen, wo Gott als Vater dargestellt wird im Gleichnis des Vaters mit den zwei Söhnen oder wo er als Mutter dargestellt wird, wie eine Mutter tröstet er die traurigen Menschen. Wir finden das in Jesaja 66. Und wir waren ja selber auch alle mal Kinder unserer Eltern. Vater und Mutter hatten anfänglich alles für uns getan. Wir schauten eigentlich nur zu, mehr oder weniger, ließen alles geschehen und merkten erst viel später, was unsere Mutter und unser Vater alles für uns getan hat als Kinder. Das Ziel von Eltern ist es, dass ihre Kinder selbstständig werden, das Leben selber bestreiten können, das Leben ehrlich verdienen und hoffentlich auch nicht eine Last, sondern ein Gewinn für die Gesellschaft sein werden. Aber wie geht das? Wie lernen wir das? Es ist durch physische und dann auch durch geistliche Elternschaft. Mir wird immer wieder bewusst, wie viel geistliche Elternschaft mit physischer Elternschaft zu tun hat und auch Kindschaft. Also ich denke manchmal, dass Gott die besten Predigten in die Schöpfung eingebaut hat. Lasst uns diesen doppelten Lernprozess miteinander anhand einfach eines einfachen Schemas, wie Menschen zu Leiterinnen und Leiter werden, anschauen. Dieses Schema kommt von Dave Ferguson, Gründer einer großen Kirche in Chicago. Er schälte diese Schritte heraus, aber sie haben schon immer existiert. Leonardo da Vinci hat ja auch mal gesagt, als er den David machte, ich habe nur das Überflüssige weggenommen. Also diese Schemen, die gibt es schon, aber jetzt muss mal jemand kommen und sagen, man kann sie so benennen. Also, das geht so. Erstens, ich mache, du schaust zu, wir reden. Dann das zweite, ich mache, du hilfst, wir reden. Dann du machst, ich helfe, wir reden. Und das vierte, du machst, ich schaue zu, wir reden. Es gäbe dann noch ein fünftes, aber das reicht nicht, sonst wird die Predigt zu lange. Also erster Punkt, ich mache, du schaust, wir reden. Im Johannesevangelium wird beschrieben, was Jesus als erstes getan hatte, als er seine Jünger berufen hatte. Sie gingen also nicht nach Macklingen trainieren oder an eine Hochschule, wo Jüngerschaft gelehrt wird, sondern er ging mit ihnen an ein Fest. Zuerst wird mal gefestet an eine Hochzeit. Und Jesus sagte ihnen damit, schaut zu, zwei Menschen, die sich innig lieben, feiern hier mit uns. Es geht um Beziehung, es geht um bedingungslose Annahme, um tiefstes gegenseitiges Vertrauen, um eine gemeinsame lebenslange Bindung. Das ist das Herz einer Beziehung zwischen zwei Menschen. Und damit sagt er, ist das nicht auch das, was Gott als unser Schöpfer mit uns geschöpfen möchte? Nun ging dummerweise an jener Hochzeit der Wein aus. Das war natürlich äußerst peinlich, das durfte nicht passieren. Was auch nicht passieren durfte, dass ich als junger Pfarrer in Winterthur am Gottesdienst, wo das Blaue Kreuz gefeiert wurde, genau diese Predigt ich hielt. Es war super, es war einfach super. Wir haben dann gemerkt, was ist wirklich gemeint und was ist nicht gemeint. Aber auf jeden Fall war das peinlich, dass dieser Wein ausgegangen ist und auch die Mutter von Jesus war an dieser Hochzeit dabei. Und sie sagte zu Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Wie wenn das Jesus nicht auch gemerkt hätte. Aber auf jeden Fall lässt er dann die großen Wasseramphoren, die zur rituellen Reinigung bereitstanden, mit frischem Wasser füllen, um dann den Speisemeister davon kosten zu lassen. Und dieser ruft aus, ich verstehe die Welt nicht mehr. Normalerweise setzt man zuerst den guten Wein vor und wenn sie beschwipst sind, den nicht mehr so guten. Und ihr macht es genau umgekehrt. Also, Jesus machte, die Jünger schauten zu. Und dann, bin ich sicher, redeten sie nachher darüber. Da gab es wahrscheinlich einiges zu reden. Ich mache, du schaust, wir reden. Wir, meine Frau und ich, sind Ende Dezember zum dritten Mal Großeltern geworden. Und Claude berichtet uns jetzt, dass Boas beginnt, seine Frau Geraldine und ihn genau zu mustern. Er schaut ihnen tief in die Augen und macht kleine Tönchen. Boas entwickelt eine starke Bindung zu seinen Eltern. Er studiert sie genau, er hört auf ihre Stimme, er richtet sich auf sie aus. Das hat natürlich schon früher begonnen. Letztlich schaut er im Moment einfach allem zu, auch seinen Eltern. Und er lässt einfach alles geschehen. Er wird gefüttert, gereinigt, geliebt. Und so beginnt es. Am Schluss der Erzählung der Hochzeit zu Kana lesen wir in Johannes 2,11. So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Er macht, sie schauen zu und entdecken die Herrlichkeit von Jesus, beginnen zu realisieren, wer könnte dieser Jesus sein. Dann kommt der zweite Schritt. Ich mache, du hilfst, wir reden. Es geht dann weiter. Jesus will nicht einfach Zuschauer und Bewunderer, er involvierte seine Jünger und übrigens auch uns involviert er, die wir ihm vertrauen. Es fasziniert mich, wie unsere Enkel Silvia, meiner Frau, in der Küche helfen, wenn sie kocht. Sie schnippeln dann mit einem stumpfen Messer auf irgendwelchen Gemüsen herum und verkünden dann stolz, dass sie mit Großmami gekocht hätten. 4 Kapitel weiter im Johannesevangelium, nämlich im Kapitel 6, wird uns dann die Speisung der 5000 beschrieben. Es heißt dort in Vers 10, dass Jesus den Jüngern sagte, sie sollen schauen, dass sich die 5000 Menschen setzten, zu 100, zu 50, und nun haben sie einen Hilfsjob. Sie sollen sagen, in etwa, jetzt gibt's dann was zu essen, setzt euch, nehmt die Pappteller hervor, bindet die Serviette um und den Becher haltet hin, es gibt auch was zu trinken. Ich stelle mir aber auch vor, dass die Jünger ziemlich gestresst waren, denn sie wussten ja zu jedem Zeitpunkt, wir haben eigentlich gar nichts da, außer 5 Brote und 2 Fische. Aber das war damals noch nicht ihre Verwandtung, none of their business. Das ist die zweite Phase. Ich mache, du hilfst, wir reden. Jesus dankte für das Brot und die Fische, ließ es dann durch die Jünger verteilen. Jesus vermehrte es, die Jünger waren fürs Tischdecken und Abräumen zuständig. Ich liebte diese Position im Leben. Da gehst du in die Primarschule, machst deine Aufgaben, vielleicht auch mal ein paar Prüfungen und dann stehen die Sommerferien vor der Tür. Und du weißt, jetzt kommen 5, je nach Kanton 6 Wochen und du kannst einfach tun und lassen, was du willst. Deine Eltern sorgen für das Essen auf dem Tisch, vielleicht sogar noch für etwas Ferien. Und du hast einfach diesen Freiraum. Ich weiß nicht, zu der Zeit, wo ich in die Schule ging, ging man am Samstag noch in die Schule. Dann hieß das vor den Sommerferien, Samstag ist Bündeli-Tag. Habt ihr das auch gehabt? Und dann weißt du, ja, ich habe schon am Freitag frei. Könnt ihr euch an diese Freitage erinnern? Wer kann sich an diese Freitage erinnern? Vor den großen Ferien. Wow, das war eine Zeit. Viele von uns würden am liebsten für immer in dieser Position des Wachstums bleiben. Auch in der physischen Eltern- respektive Kindschaft gibt es diese Tendenzen. Wir haben zu Hause eine Karte hängen, da sieht man, Eltern mit ihren, also Eltern mit ihren Kindern und den Großeltern so auf einem Sitzplatz sitzend und unten steht, man sollte so lange bei den Eltern wohnen, bis man zu den Kindern ziehen kann. Also versteht ihr einfach so, da hast du keine Verantwortung, kannst du einfach sein. So immer Ferien sozusagen. Aber bereits bei der Speisung der 5000 beginnt Jesus von mehr zu reden als nur vom Tischdecken. Die dritte Phase, du machst, ich helfe, wir reden. Er beginnt sie herauszufordern. Im Lukas-Evangelium beispielsweise sagt er ihnen, nachdem sie ihm erklärt hatten, dass er doch die Leute entlassen soll, damit sie sich Essen kaufen können, gebt ihr ihnen zu essen. Vers 13. Jetzt kommt der Ernst des Lebens doch noch. Vor vielen Jahren waren Silvia und ich an einer Retraite für Pfarrpersonen in England. Das hat ein pensionierter Pfarrer mit seiner Frau geleitet und sie führten uns in sehr spannende geistliche Realitäten ein, wie zum Beispiel dem Gebet für Menschen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Ich war begeistert, dass Gott durch Worte, die er Menschen gab, direkt zu ihnen spricht. Ich dachte mir, wow, es gibt da einige spannende Bücher in dieser Gemeinde, wo diese Retraite war, und ich werde am Sonntag mindestens eines kaufen und lesen. An diesem Sonntag nach dem Gottesdienst war die Frau dieses pensionierten Pfarrers in ein Gespräch mit einer hilfesuchenden Frau verwickelt, und ich sah das so, und dann schaute mich die Frau an des Pfarrers und sagte, komm doch mal her, Dominik, du könntest jetzt für diese Frau beten. Und das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte jetzt zuerst mal das gründlich lesen und dann verstehen und dann vielleicht auch mal beten. Aber weil sie es vor dieser Frau sagte, konnte ich nicht mehr zurück. Und habe dann gesagt, also gut, ich bete. Und dann habe ich gebetet und kaum hatte ich begonnen, sah ich vor meinem inneren Auge einen Heiligenschein auf dem Kopf dieser Frau. Und ich dachte, das kannst du nicht sagen, weil, also, die ist sicher heilig, aber wir sind ja alle heilig, wenn wir Gott vertrauen. Das steht ja in der Bibel, im Neuen Testament. Schließlich habe ich mich dann doch getraut und habe das gesagt und da hat sie gerade zu schluchzen begonnen. Ich habe gedacht, siehst du, ich habe es ja gewusst, ich hätte zuerst etwas lesen sollen und es dann richtig machen. Und schlussendlich habe ich mir da doch getraut zu fragen, das haben wir auch gelernt, warum weinst du? Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe eine Ausbildung bei der Heilsarmee begonnen, aber ich fühle mich so unwürdig und ich wollte diese Ausbildung abbrechen. Und jetzt bin ich hier ins Gebet gekommen und so wie ich das jetzt verstehe, sagt Gott zu mir, nein, du bist würdig, fahre weiter mit dieser Ausbildung. Das hat sie dann auch gemacht. Und ich verbarg meine riesige Erleichterung und wir dankten Gott zusammen für diese Botschaft. So wie die Frau des pensionierten Pfarrers mich herausgefordert hat, bete du für sie, so fordert Jesus die Jünger heraus und sagt, gebt ihr ihnen zu essen, und er fordert auch dich und mich heraus, geb du ihnen zu essen. Und wenn wir Kinder erziehen, dann kommt unweigerlich diese Phase, wo die Kinder Dinge selber tun wollen. Unsere Kinder sagten dann immer, nein, selber. Beim Essen war das jeweils bei uns eine echte Herausforderung. Nicht selten hat unser Tisch am Ende des Essens wie ein Schlachtfeld ausgesehen. Und so haben sie aber letztlich eben essen gelernt. Diese Phase geistlich erfordert schon viel Mut von uns und auch viel Vertrauen. Es ist wahrscheinlich die Phase, wo unsere Lernkurve am steilsten nach oben geht. Es ist vielleicht die unbequemste Phase auch. In Lukas 9 lesen wir, wie Jesus seine Jünger bereits zu zweit auszusenden begann in dieser Phase. Sie sollten genau dasselbe tun, wie Jesus tat. Wir lesen das in Vers 1 und 2 des Kapitels 9. Er rief aber die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Krankheiten heilen konnten und sandte sie aus zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mir an ihrer Stelle zuvor das gewesen wäre, panische Angst oder große Vorfreude. Auf jeden Fall kamen sie begeistert zurück. Sie berichteten, wie große Dinge sie getan hätten. Ihr könnt es nachlesen, Vers 10. Sie waren hell begeistert, dass es funktionierte. Und dann in Vers 20 lesen wir, wie Jesus zu ihnen sagt, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Du machst, ich helfe, wir reden. Das Reden ist wichtig. Was habt ihr erlebt? Wie ist es gegangen? Und Jesus zeigt ihnen dort, dass das nicht von Bedeutung für unsere Gefühle sein soll, was geklappt hat und was nicht geklappt hat. Also weder der Erfolg soll uns in ein Hoch bringen, noch der Misserfolg in ein Tief, sondern die Tatsache, dass ihr mit mir verbunden seid, ist das Wichtige. Für den Erfolg sozusagen, sagt er, bin ja ich verantwortlich, nicht du. Anders gesagt, wir alle leben nicht von der Frucht oder der fehlenden Frucht in unserem Leben, sondern davon, dass wir als die Äste an diesem Weinstock an Jesus festgemacht sind. Davon leben wir. Und vielleicht lädt Gott dich heute ein, aus deiner Komfortzone ebenfalls herauszukommen. Vielleicht klopft er heute an deine Tür und sagt, ich habe da was für dich. Ich möchte, dass du was tust für mich. Vielleicht in der Kirche, vielleicht an deinem Arbeitsplatz, zu Hause in der Familie oder bei Freunden, wo immer das es ist. Vielleicht kommt dein Chef und sagt, ich befördere dich und du denkst, der kennt mich ja gar nicht. Wenn der das wüsste, wer ich bin, würde er das nicht machen. Aber es ist wohl auch der Schritt in Gottes geistlicher Elternschaft mit uns, wo wir am meisten zu kämpfen haben. Für mich ein typisches Bild, Petrus, als Jesus auf dem See ihn einlud, aus dem Schiff auszusteigen und auf dem Wasser ihm entgegenzukommen. Ziemlich sicher konnte Petrus gar nicht schwimmen, wie die meisten Menschen damals am See Genezareth. Die Jünger haben in dieser Phase mit Angst und Unglauben zu kämpfen. Wir können es ihnen nicht verdenken, stellt euch das vor. In dieser Phase unseres Glaubens und Dienstes merken wir, dass es extrem darauf ankommt, ob wir unseren Fokus auf Jesus behalten, auch wenn es stürmt. Oder ob wir uns in den Bann der Angst und des Zweifels begeben. Versteht ihr? Dieselbe Situation, ein anderer Fokus. Ich bin da immer noch am Üben in dieser Phase. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir sagen mal, wir bleiben dran. In diesem Entwicklungsschritt heißt es, du machst, ich helfe. Wir reden. Jesus ist da und hilft. Er führt uns weiter in größere Verantwortung, aber er stützt uns auch dabei. Er zieht Petrus aus dem Sumpf seiner Angst und seines Unglaubens wieder heraus und stellt ihn wieder auf dieses Wasser, das trägt, wenn er den Fokus auf Jesus behält. Und wir finden es ja auch in der ganzen Bibel, im Alten Testament, all diese Propheten, die berufen wurden, haben alle gesagt, nein, ich kann es nicht. am Anfang. Und es heißt eben, du machst, ich helfe, wir reden. Wie ist es bei uns, wie ist es bei dir? Bist du schon mal auf dieses Wasser hinausgegangen? Und hast du gemerkt, wow, das trägt ja. Und hast du dann den Wind gehört und dich gedreht und die Welle angeschaut und hast begonnen zu sinken und hast dann Jesus geschrien und er hat dich herausgezogen. Dann kommen wir zur vierten Phase. Du machst, ich schaue zu, wir reden. Wenn die vorherige Phase die Phase der Pubertät und schließlich der Ablösung war, in der wir selbstständig zu werden begannen, dann ist die vierte Phase im physischen Leben, du machst, ich beobachte oder ich schaue zu, wir reden, die Phase, in welcher unsere Kinder ausziehen oder ausgezogen sind und unsere Eltern älter werden. Wir begegnen unseren Eltern auf dem Erwachsenen-Ich, wie man so schön sagt in der Psychologie, zwei Erwachsene begegnen sich und dann etwas später beginnt sich das zu wenden und wir merken, nun ist es an uns zu helfen, zu unterstützen, zu ermutigen. Wir kommen in diese Rolle, welche unsere Eltern so lange für uns gehabt hatten. Geistlich gesehen ist es die Phase, wo Jesus stirbt und aufersteht und dann den Jüngern den Missionsbefehl gibt. Und den lese ich euch vor. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Erde. Alles, was die Jünger bis anhin bei Jesus gesehen hatten, wo sie mithelfen konnten, wo sie dann eingesetzt und ausgesandt worden sind, zu zweit und dann zurückgekommen sind, all das überträgt er ihnen jetzt vollständig, denn dieses Mal werden die Jünger nicht zu Jesus zurückkehren, denn Jesus verabschiedet sich von ihnen. Und ich denke immer wieder, wenn ich diesen Missionsbefehl lese, wie mutig Jesus war. Wahrscheinlich war das das größte Risiko, das er einging, neben dem, dass Gott uns Menschen einen freien Willen gegeben hat. Das größte Risiko. Er sagt diesen 12 Männern, ich habe euch alles gegeben, alles gelehrt, ihr könnt es, geht. Ich gehe auch. Wow. Ich staune immer noch. Du machst, ich schaue zu, wir reden. Nun sind wir erwachsen. Kann mich noch erinnern, als Silvia und ich dann ausgezogen sind zu Hause und geheiratet haben und die erste Wohnung mit 3 munzigen Zimmern gemietet hatten, wir fühlten uns wie Könige in einem Schloss. Und dann wurde ich noch von einem Moment, das ist auch so speziell, vom Student zum Pfarrer. Da kommst du gar nicht mit. Das macht zack und dann sagen sie, grüß Gott, Herr Pfarrer. Und ich kann mich erinnern, im ersten, das war so eine Art 707-Gottesdienst in Winterthur, da stand das ganze Team um mich herum und segnete mich vor dem ersten Gottesdienst und ich habe verstohlen die Augen geöffnet und gemerkt, ich bin der Jüngste in diesem ganzen Kreis von etwa 20 Leuten hier und ich soll jetzt ihr Leiter sein, versteht ihr? Da sagst du, hilf! Natürlich ließ Jesus die Jünger nicht alleine. Er sandte den Heiligen Geist, der sie durch alle Herausforderungen durch begleitete und sie in alle Wahrheit führte und führt uns heute noch. wie damals Gott David mit dem Symbol des Hirtenstabes, also der ist immer bei uns. Und wenn wir in diese Phase kommen, dann haben wir den mächtigsten Fürsprecher, den wir haben können auf der Welt, den Heiligen Geist. Auch in dieser Phase haben wir noch geistliche Vorbilder, Eltern vielleicht, Väter und Mütter, die uns beraten, ermutigen und auch ermahnen. Wir haben Väter und Mütter im Physischen, die älter werden, auch unsere geistlichen Väter und Mütter, wenn sie älter sind als wir, werden wahrscheinlich eben auch älter und beginnen sich langsam auf den Weg in die himmlische Heimat zu machen. Es ist die Phase, wo wir beides sind, geistliche Kinder und geistliche Eltern. Das ist der Prozess der geistlichen und physischen Eltern und Kindschaft, versucht in eine Predigt zu packen. Ich weiß, das ist etwas ambitiös. Nun frage ich dich, wo stehst du gerade? Wo, in welcher Phase, 1, 2, 3, 4, befindest du dich? Vielleicht sagen wir auch, im Physischen bin ich in dieser Phase, aber im Geistlichen in dieser, das kann auch sein. Und ich möchte uns einfach ermutigen, uns nochmals zu überlegen, wo wir sind, geistlich, aber auch physisch. Was ist das Privileg der Phase, in welcher ich jetzt bin? Was ist die Freude, die Hoffnung in dieser Phase? Und auch, was ist meine Verantwortung in dieser Phase? Und je nachdem auch, wäre nicht die nächste Phase langsam fällig bei uns. Vielleicht können wir das in diese Woche mitnehmen. Wo stehe ich und wo möchte mich Gott haben? Und was bedeutet es, wenn ich in dieser Phase bin? Jetzt wollen wir miteinander ein wunderschönes Zwischenspiel anhören und können uns da vielleicht noch ein bisschen Gedanken machen. Vielleicht können wir diese Folie noch lassen.